Ihr Lieben, es gibt Tage, die verändern alles. Teilweise weltweit. Ich gucke mal jetzt gerade ein bisschen durch, ich glaube in diesem Block, die meisten erinnern sich an zwei Tage. 8. Mai, 2. September 1945. Ende des Zweiten Weltkrieges. In Europa, im Mai, 2. September, weltweit. Der 11. September 2001, 9/11, als die Flugzeuge in die Türme rasten. Der Tag, der alles veränderte. Der 7. Oktober 2023, als die Hamas den Krieg begann mit Israel. Ein Tag, der in Israel alles veränderte und nach wie vor alles verändert. Wir sind in einer Serie, da geht es um einen Tag, der alles veränderte, Zeitenwende. Gar nicht politisch. Die Leute in Jerusalem und vor allen Dingen die Leute in Rom, in der Weltmacht, sie haben gar nicht viel von mitbekommen, was an diesem Tag passiert ist. Wir haben eben im letzten Lied gesungen, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Hey, super. Ich möchte euch heute mit hineinführen in diese tiefe Stunde des Siegers, als noch alles vor ihm lag. Wolfgang hat am letzten Sonntag uns hineingeführt in den Vorabend, als sie das Passa mal zusammen gefeiert haben, Jesus mit seinen Jüngern in einem Obergemach in Jerusalem. Und er hat erklärt, was da passiert ist und wie Jesus diese Einsetzungsworte, die über Jahrhunderte galten, umgedeutet hat auf sich. Das, was wir heute das Abendmahl nennen, eine Erinnerung. Und jetzt gehen die 11 Jünger, nachdem sie das Dankesgebet gesprochen haben, gehen sie jetzt von diesem Obergemach, brechen sie auf zum Ölberg. Jesus und die 11. Judas ist schon unterwegs, seinen Rabbi zu verraten. Denn er weiß, wo der jetzt hingeht. Und er weiß, wo er ihn treffen wird. In dieser Nacht. An diesem Tag, der alles verändert hat. Matthäus 26 wird diese Passage berichtet. Jesus geht mit ihnen zum Ölberg. Und unterwegs sagt er ihnen, Freunde, in den nächsten Stunden werdet ihr irre werden. Und ihr werdet nichts mehr verstehen. Es werden jetzt Dinge passieren, die rafft ihr nicht. Aber seid getrost, am Ende werde ich siegen. Stattdessen sagt Petrus zu ihm, egal was die Jungs jetzt hier machen, ob die alles nicht verstehen, Rabbi, eins darfst du wissen, ich bleibe bei dir. Ich bleibe an deiner Seite, auf mich kannst du zählen. Großes Ehrenwort. Jesus schaut ihm in die Augen und sagt, wenn du den nächsten Mal den Hahn schreien hörst, um 4:30, dann hast du schon dreimal gesagt, dass du mich gar nicht kennst. Und du hast dich schon selbst verflucht, dass du gesagt, verdammt nochmal, ich kenne den nicht. Und Petrus schaut ihn an und sagt, also Chef, Entschuldigung, selbst wenn ich dafür sterben müsste, ich bleibe bei dir. Das wird mir nie passieren, dass ich dich verleugne. Hey, auf mich kannst du bauen. Was ist mit euch Jungs? Und alle anderen Jünger sagen, hau, hau, hau. Großes Ehrenwort. Wir bleiben bei dir. Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Also nach diesem Gespräch. Daraufhin ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, den man Gethsemane nannte. Und er sagte zu ihnen, bleibt hier, während ich dort hinübergehen werde und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, das sind Johannes und Jakobus, er nahm sie mit sich. Und da brach die ganze Not und Angst mit aller Gewalt über ihn herein. Und er gestand ihnen: Diese Todesangst drückt mich zu Boden. Wartet hier und bleibt wach mit mir. Und Jesus ging selbst ein Stück weiter, warf sich auf die Erde und er betete: Mein Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann hol mich hier aus all dem raus. Doch es soll geschehen, was du willst, nicht was ich jetzt möchte. Er kam zurück zu den Jüngern und fand die drei fest eingeschlafen vor. Und er redete Petrus an: Simon, kannst du nicht eine einzige Stunde mit mir durchhalten? Bleibt wach, betet, damit ihr in den kommenden Prüfungen überhaupt bestehen könnt. Ich weiß, dass ihr es ernst meint, aber eure eigenen Kräfte sind allzu schnell erschöpft. Luther übersetzt diesen Satz: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und erneut entfernte sich Jesus einige Schritte, um wieder auf die Knie zu gehen. Mein Vater, wenn es keinen anderen Weg gibt als diesen, nämlich den Kelch bis zur Neige auszutrinken, dann will ich bereit sein. Dein Wille geschehe. Und als er wieder zurückkam, fand er die drei genauso tief eingeschlafen wie beim ersten Mal. Und sie konnten die Augen einfach nicht offen halten. Und dieses Mal ließ er sie weiter schlafen. Und er ging ein drittes Mal weg, um zu beten. Als er nach dem dritten Mal zurückkam, sagte er: Schlaft ruhig weiter, ruht euch aus. Meine Zeit ist jetzt da. Der Menschensohn wird in die Hände der Heiden ausgeliefert. Komm, steht auf. Wir wollen jetzt gehen. Mein Verräter ist gerade angekommen. Jesus nimmt sich drei Jungs von den Elfen, die später eine wichtige Rolle spielten in der Gemeinde. Nicht die drei Besten. Denn das waren drei Nieten. Alle drei haben zwar versprochen, aber nicht gehalten. Aber mir geht es heute nicht um die Jünger, mir geht es um Jesus. Wir sind bei der Zeitenwende weitergekommen. Wir sind jetzt im Garten Gethsemane. Und da wurde eine ganz wichtige Schlacht geschlagen, die politisch niemand wusste. Die Jünger erleben Jesus jetzt in einer Situation, einer Gefühlssituation, eines Gefühlsausbruchs, wie sie noch nie kannten. Sie kannten ganz viele Gefühlsausbrüche, manchmal eine totale Fröhlichkeit, so ein Jauchzen im Geist, wie Luther das übersetzt, Frohlocken im Geist. Oder Ärger und Wut kannten sie auch bei ihm, bei den Tempelreinigungen, als er ordentlich aufgeräumt hat. Oder als er die Frommen wütend angeguckt hat, weil sie nur ihn zu Fall bringen wollten. Als er einen Kranken geheilt hat, sie sahen ihn weinen am Grab von Lazarus, seinem Freund. Aber jetzt Angst und Schrecken überfallen ihn. Und er versucht, das nicht zu verheimlichen, so nach dem Motto: Ich habe gerade ein bisschen Gefühlsschwankungen, ich gehe jetzt mal an die Seite. Sondern er spricht sie an und sagt: Freunde, ich bin echt verzweifelt. Todesangst. Ich brauche jetzt dringend jemand, der mich unterstützt, der mit mir wach bleibt und mit mir betet. Die Elberfelder sagt an dieser Stelle, er fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Also das ist diese Todesangst, die hochkommt. Der Tod steht vor ihm und zeigt seine hässliche Fratze. Darüber zu reden, Wochen, Monate vorher, war das eine: Ich werde sterben und werde auferstehen. Und jetzt steht er direkt davor. Luther übersetzt, er fing an zu zittern und zu zagen. Ihr Lieben, Gott wurde Mensch. Und Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Er war nicht so ein Mischwesen, was emotional unbelastet durch den Alltag geht und immer so ein bisschen so einen halben Meter über dem Boden, geht mich alles gar nichts an. Sondern er war mittendrin. Hier zeigt sich das absolute Menschsein Jesu. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er konnte zornig werden und hier überfällt ihn jetzt die Angst vor dem Tod. Und ich möchte den Fokus legen auf das, was Jesus jetzt zu besprechen hat. Er geht ein bisschen weg. Die Jünger schlafen und Jesus spricht mit seinem Vater. Und eine der wichtigsten Fragen, die bis heute Menschen haben, musste das alles sein? Musste Jesus wirklich sterben? Wir Christen nicken schnell und sagen, ja. Musste das sein? Gab es noch einen Plan B für Gott? Einen Ausweg aus dem eingeschlagenen Weg ans Kreuz noch abzubiegen? Ihr müsst euch das vorstellen. Der geliebte Sohn, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen geliebten Sohn gab. Der geliebte Sohn spricht mit dem allmächtigen Vater, mit seinem Papa. Und er fragt ihn dreimal, Papa, für dich ist doch alles möglich. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich nicht ans Kreuz muss? Dass ich diesen Becher des Schmerzes nicht trinken muss? Für dich ist doch alles möglich. Nimm doch diesen Becher von mir weg, damit ich ihn nicht trinken muss. Bitte, Papa. Er betet diese und ähnliche Sätze dreimal. Lukas schreibt in seinem Evangelium, Lukas der Arzt, sein Schweiß fiel zu Boden wie Blutstropfen. Ein unglaublicher Kampf eines Kindes, was mit seinem Papa spricht. Und nach jedem Gebet schweigen. Dreimal schweigen vom Himmel her. Kein Laut, keine Ermutigung, keine Stimme, die jetzt aus dem Himmel spricht, wie bei der Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Oder auf dem Berg der Verklärung. Das ist mein Sohn. Schweigen. Und der Himmel hält in diesem Moment den Atem an. Was macht der Vater jetzt mit diesem Gebet, mit dieser Bitte? Bricht er das Projekt Erlösung ab? Holen die Engel den Fürsten des Lebens, den Sohn Gottes, den Herr aller Herren, holen sie ihn zurück? Dürfen sie nochmal auftreten wie bei der Geburt, die Engel? Aber jetzt nicht mit Glanz und Gloria, sondern mit dem Schwert? Und sagen, wir holen den Sohn da raus. Der Vater schweigt. Ihr Lieben, Gott weiß, dass später in unseren Tagen Theologen auftreten werden und sagen, was ist das für ein blutrünstiger Gott? Barbarisch, narzisstisch. Um nicht selbst sterben zu müssen, opfert er seinen Sohn. Was ist das für ein Vater? Das hörst du auf Kanzeln gesprochen. Mit diesem Gott wollen wir nichts zu tun haben, der immer nur Blut fordert. Das Schweigen Gottes, ihr Lieben, bedeutet, es gibt keinen Plan B. Der allmächtige Gott hätte es gewusst. Er wusste alles. Und hätte es einen Ausweg gegeben, der Vater hätte gesagt, komm, wird zu schwer für dich. Es gibt ja noch einen anderen Weg. Es gab ihn nicht. Unschuldiges Blut musste fließen, um Schuld von Schuldigen zu tilgen. Im Alten Testament mussten immer die unschuldigen Tiere dran glauben. Und auch an diesem Tag, an diesem großen Passafest, wurden Tausende von Tieren im Tempel geschlachtet. Das Blut floss in Strömen. Schafe, Tauben, Rinder, Lämmer. Alles wurde geschlachtet. Aber der Vater sah da überhaupt nicht hin, sondern sein Blick war nur auf seinem Sohn, von dem Johannes so 3 Jahre vorher gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, das die Schulden der Welt trägt, als Jesus seinen Dienst öffentlich begann. Keine Währung dieser Welt konnte die Schulden und die Miesen auf dem Weltenkonto löschen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Ihr Lieben, wir wissen das. Aber mir ist es wichtig, das nochmal auszusprechen. Das ist der Grund, warum wir feiern, warum wir das nicht erleben müssen. Es lag auf ihm. Wisst ihr, wenn man so eine wichtige Entscheidung treffen muss, wo es keinen anderen Plan gibt, wo man vielleicht Wochen, Monate lang überlegt hat. Mir fielen ein, zu den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges, da mussten jüdische Eltern eine Entscheidung treffen, ihre Kinder in einen Zug zu setzen, der nach Schweden oder Dänemark oder wo auch immer hinfuhr. Und sie wussten, sie werden diese Kinder nicht wiedersehen. Und ich glaube, dass sie wochenlang und monatelang überlegt haben, gibt es einen Plan B, gibt es irgendetwas, dass wir das nicht tun müssen, unser Kind abzugeben, für immer. Und sie haben es getan, weil es keinen Plan B gab, weil es keine Alternative gab, um zu überleben, dass zumindest einer aus der Familie oder zwei überleben. Es gab im Garten Gethsemane keinen Plan B für Gott. Deshalb schweigt er. Jesus geht zu den Jüngern. Vielleicht haben sie ja eine Antwort. Vielleicht haben sie ja eine Vision. Vielleicht haben sie ja ein Wort aus den Schriften, was sie ihm jetzt nennen können. Petrus wusste doch immer Bescheid. Aber sie sind fest eingeschlafen, wir haben das gehört. Obwohl sie es ihm versprochen haben. Nicht zu gebrauchen. Einmal weckt er sie, sagt kurz was über Versuchung und Widerstand und dann lässt er sie schlafen. Und er geht zurück zu seinem Vater. Und dann sagt er diese Sätze. Nicht, was ich will. Jesus wollte nicht ans Kreuz. Nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Dein Wille geschehe. So hat das die Jünger auch gelehrt. Und Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt sagt er das seinem Vater, dein Wille geschehe. Und ich habe mir überlegt, wie ist das mit diesem Willen Gottes? Der wird ja oft so missbraucht. Was will Gott denn eigentlich? Und es werden manchmal Sachen behauptet, das will Gott, wo ich einfach sage, wo hast du das denn her? Ich möchte das nochmal kurz erklären, weil ich das sehr wichtig finde. Diese 4 Ebenen des Willens Gottes. Und hör gut zu, weil ich hinterher eine Frage an dich habe. Es gibt 4 Ebenen des Willens Gottes. Und die erste Ebene ist der souveräne Wille Gottes, wo Gott macht, was er will. Wo keine Gewalt der Welt ihn aufhalten kann. Er ist souverän. Er spricht und es geschieht. Er schafft das Universum, was wir bis heute noch ausmessen. Er schafft den Menschen. Er erwählt sich Abraham. Er erwählt sich ein Volk als sein Eigentum. Er sendet seinen Sohn. Und am Ende der Tage sagt er, ich mache nochmal alles neu. Das ist der souveräne Wille Gottes. Da kann keine Macht der Welt, kein Teufel, keine Dämonen und erst recht kein Mensch ihn irgendwie aufhalten. Das ist die Ebene der Souveränität. Gott ist Gott. Die zweite Ebene, das ist der ursprüngliche Wille Gottes. Da schaust du in das Herz des Vaters und du siehst Liebe, Barmherzigkeit, Geduld, Gnade. Seine Absichten sind gut. Seine Wege sind gut. Ich habe nicht Gedanken des Leides über euch, sondern des Friedens. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Hier zeigt Gott, wie er ursprünglich ist. und wie er sich das alles gedacht hat. Und wenn er sagt, am Ende der Tage werde ich alles wieder neu machen, dann lest du in Offenbarung 21, da wird kein Tod mehr sein, kein Leid mehr sein, kein Stress mehr sein, keine Bedrückung mehr sein, kein Mobbing mehr sein, keine Scheidung mehr sein. Alles das wird nicht mehr sein, weil es nicht im ursprünglichen Willen Gottes ist. Und deshalb wird es keinen Raum haben in der Ewigkeit. Wir werden ständig uns zuprosten und sagen, ist das gut, dass wir hier feiern. Und die dritte Ebene, die macht uns Probleme. Der zulassende Wille Gottes. Gott lässt Dinge zu. Und wir haben da meistens so Anfragen. Warum tut er das? Warum lässt er das zu? Warum lebt Putin immer noch? Warum durfte die Hamas das machen? Warum gibt es Leid in der Welt? Warum gibt es Kriege? Warum gibt es Hungersnöte? Warum lässt Gott das zu? Wir fragen nie, warum lassen wir das alles zu? Denn es ist in der Regel immer der Mensch, der schlechte Entscheidungen trifft. Warum lassen wir es zu, den 7. Oktober, den Ukraine-Krieg, die Hungersnöte? Gott sagt, weil du deine Wege gehst, Mensch. Es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir verlangt. Aber du willst deine eigenen Wege gehen. Und der zulassende Wille Gottes ist schmerzhaft für ihn und für uns, weil wir unsere Wege gehen. Ich werde es zulassen müssen, denn das ist das Wesen der Liebe, das die Liebe freigibt. Und Gott ist Liebe. Zusehen, auch wenn etwas schief geht. Hier sitzen manche Eltern unter uns, die das erleben mussten mit ihren Kindern. Sie loslassen und zu sehen, wow, ich würde sie gerne von diesem Weg und von diesen Erfahrungen abhalten. Schließlich habe ich sie ja auch gemacht. Aber ich muss sie loslassen. Der zulassende Wille Gottes. Und dann bleibt noch die vierte Ebene. Da ist die Souveränität Gottes, da ist der ursprüngliche Wille Gottes, da ist der zulassende Wille Gottes und die vierte Ebene, der individuelle Wille Gottes. Mit dir und mit mir. Und auch mit seinem Sohn. Er musste ans Kreuz, nicht ich. Gott sei Dank. Und Gott will Dinge von dir, die er Gott sei Dank nicht von mir will. Aber Gott will manchmal Sachen von mir, die er nicht von dir will. Es ist die individuelle Ebene. Er will keine Marionetten. Er will aus seinen Kindern nicht alle nach dem Schema F machen. Wir sind unterschiedlich in unserer Persönlichkeit. Und Gott führt uns auch unterschiedlich. Das heißt, wenn du erkannt hast, was Gott von dir will, übertrag es nicht automatisch auf andere, sag, deshalb musst du es auch tun. Das ist immer gefährlich. Jesus war der Auserwählte. Vor Grundlegung der Welt hat Vater und Sohn zusammengesessen. Ich mache es mir menschlich. Und haben gesagt, hey, wenn die Sache Mensch schief geht, holst du sie mir zurück? Und Jesus hat gesagt, ja. Die vier Ebenen des Willens Gottes. Und wenn Jesus jetzt also sagt, zurück in Gethsemane, dein Wille geschehe, welche Ebene meint er? Mach, was du willst, du bist doch souverän. Ist es wirklich der ursprüngliche Wille von Anfang an, dass ich sterben muss? Lässt du es wirklich zu, dass ich den Becher trinken muss? Verlangst du es von mir? Und die wahren Schuldigen gehen mal wieder frei aus? Ihr Lieben, nach der dritten Gebetszeit wusste Jesus die Antwort seines Vaters. Und er geht zu den schlafenden Jüngern und sagt, kommt Freunde, auf, packt die Matten zusammen, wir gehen. Es geht los. Ich höre Judas, ich höre Stimmen. Gleich wird einer kommen und mich küssen. ein Ex-Freund. Ihr Lieben, der Tag endet hier, aber nicht wir enden mit der Botschaft. Ich meine, die endet jetzt, aber es geht weiter. Wir gehen in Richtung Ostern. Die nächste Folge am Sonntag spricht von Jerusalem. Sie brechen auf, Jesus gefangen. Sie kommen nach Jerusalem, dort gibt es Gericht. Dort wird er sterben. Ich verrate noch nicht zu viel. Aaron Levi wird nächsten Sonntag hier sein. Ein Jude, der im letzten Jahr schon hier war. Und er wird über diese Sache predigen. Und er wird uns Jerusalem, diesen Ort, nahe bringen. Ihr Lieben, normalerweise in einer Predigt gibt es viele Antworten und dann sagt man so, nehmt sie, ich ende mit Fragen. Und ich möchte dich wirklich einladen, wenn du den Text liest, ob Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sie sprechen alle von diesem Gart Gethsemane. Ich lade dich ein, diese beiden Fragen für dich zu klären, aber auch in der Gruppe zu klären. Gab es wirklich keinen Plan B? Was hätte Gott tun können? Vielleicht fällt dir ja ein Plan B ein. Sprech drüber. Und welche Ebene von diesen vier Ebenen spricht Jesus an? Eine oder zwei oder drei oder alle vier? Sprich mit deinem Ehepartner darüber. Sprich mit den Kleingruppen darüber, mit den Live-Groups. Nimm das zum Thema. Weil für uns Christen sind diese Worte oft so, ja, ja, weiß ich alles. Ich wusste um die ganze Sache auch schon auf dem Töpfchen. Haben mir meine Eltern erzählt mit der Kinderbibel. Ich wusste, dass ich erlöst bin, mit drei. Wovon wusste ich nicht, aber ich wusste, dass ich erlöst bin. Denk nochmal drüber nach. Es ist gut, das Lied zu singen, es ist der Grund, warum wir feiern, aber heute wollte ich euch nahe bringen, es hat einen alles gekostet, damit du heute feiern kannst. Ich würde gerne noch für dich beten. Jesus, wir halten einen Moment inne. Und mir ist jetzt nicht nach Antworten zumute, sondern ich möchte die Fragen in den Raum stellen. Jeden Einzelnen hier in diesem Raum und am Bildschirm diese Frage stellen. Gab es wirklich keinen Plan B? Und was bedeutet es? Dass du den Willen des Vaters angesprochen hast. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du auch an mich gedacht hast. In dieser Nacht. An diesem Tag, der alles veränderte. Und dass ich hier stehen darf. Erlöst, befreit, gereinigt, gerechtfertigt, geheiligt. Und das verdanke ich alles dir.